dieser Stunde in den Zusammenhang umreißen, was ich nenne die Neufassung der Gesellschaftstheorie und ihre Dekonstruktion. An dem Wort Dekonstruktion können Sie Anstoß nehmen. Ich denke aber, wir können dem einen Sinn beilegen und auch das, was damit gemeint ist, handhabbar machen. Ich skizziere Ihnen den Zusammenhang. Neufassung der Gesellschaftstheorie über eine mehrstufige Kybernetik hin zu den Einsichten der gegenwärtigen Systemtheorie, wobei ich mich dann davon abstoße. Wenn Sie im Fortgang über meine Vorgehensweise nachdenken, dann werden Sie darauf stoßen, dass das auch theoriegeschichtlich relevant ist. Und zwar unter einem nicht nur historischen, sondern auch unter einem systematischen Gesichtspunkt. Der Ausgangspunkt des ganzen Unternehmens ist die durch die Systemtheorie verabschiedete alteuropäische Tradition. Ich bin in den letzten Semestern immer wieder darauf zurückgekommen, dass wir uns nicht nur negativ bestimmen sollten, Verabschiedung der alteuropäischen Tradition, sondern dass wir über die Verabschiedung selbst hinaus gehen sollten. Das heißt, dass wir unsere ganzen Begrifflichkeiten jenseits dieser Tradition entwickeln. Auch eingedenk der Risiken, die wir dabei vielleicht eingehen. Verabschiedung heißt, wenn wir den Menschen in der Umwelt sozialer Systeme platzieren und nicht als Teil der sozialen Systeme und von Gesellschaft einstufen, so tritt ein Gestaltwandel der Erkenntnistheorie und Ontologie ein, die weitgehende Folgen für die soziologische Theorie hat. Von dieser Voraussetzung aus gibt es keinen Weg mehr zurück zur alteuropäischen Begriffsbildung. Das ist sozusagen die Wasserscheide, in der wir uns bewegen. Und in diesem Fall gibt es kein sowohl als auch, sondern da gibt es nur, geht man diesen Weg oder geht man ihn nicht. Es gibt ja auch keinen Mittelweg. Das ist das Problem. Und jetzt bezogen sozusagen auf die akademische Kommunikation unter dem Gesichtspunkt von Generation zu Generation ist dann immer die Frage, wie verarbeitet das die nachfolgende Generation? Es gibt ja nicht nur Fortschritt oder Höhepunkte, sondern es gibt es gibt Höhepunkte, die nicht mehr, dann lange nicht mehr überboten werden. Für ein ganz simples Beispiel: Ich bin neulich mal YouTube in die Vergangenheit zurückgefahren Da gibt es den Jazz-Gitarristen Wes Montgomery, ja. Der ist nicht überboten worden, auch nicht von Eric Clapton. Ja. War ja ein Vorbild, ne, von Eric Clapton gewesen. Gut, und dann kommt wieder was anderes, dann kommt eine Variation. Der wichtige Punkt, den Sie dabei im Blick haben sollten, dass Sie Geschichtsschreibung auch immer betreiben, von einem bestimmten Beobachtungsstandpunkt aus. Das heißt, Sie müssen auch immer den Geschichtsschreiber beobachten, der die Geschichte schreibt. Nämlich sonst naturalisieren Sie den geschichtlichen Prozess. Sie können unterschiedliche Selektionen vornehmen. Und Sie können wahrscheinlich, ein Argument ist auch die Zeitdimension, deshalb auch keine Prognosen aufstellen, es sei denn nur in trivialen Fällen. Man würde dann eine andere Technik verwenden, sondern man würde eher, wenn man Zukunftszustände abarbeitet, mit einer Szenariotechnik arbeiten und nach Wegen in die Zukunft fragen und alternative Wege in die Zukunft. Wo gibt es die Abzweigung? Ja, es gibt da nicht nur einen Weg. Ja, Sie können auch abzweigen. Gut, das so zu Ihrer Einstimmung und Einstellung auf das Problem. Kybernetik. Luhmann hat für die soziologische Theorie das Verdienst, das Paradoxienproblem in die Theorie sozialer Systeme eingearbeitet zu haben. Er führt dieses Problem nicht semantisch, sondern beobachtungstheoretisch ein. Da aus seiner Sicht die Paradoxie des Anfangs erst durch einen Beobachter zu einem Problem wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man kann das auch noch anders begründen, aber wir wollen es uns nicht so schwierig machen. Das Problem von Anfang und Ende ist kein Realproblem, sondern es ist ein Problem für einen Beobachter, der diese Unterscheidung in der Zeit trifft. Also mal ganz antiquiert gesprochen, die Frage nach einem Ursprung und einem Entsprungenen ist immer eine Beobachtungsentscheidung. Unter diesem Gesichtspunkt sortieren und strukturieren wir eine Realität. Das heißt nicht, dass wir es nur mit Fiktionen zu tun haben. Natürlich haben wir es mit realen Ereignissen zu tun. Luhmann geht es dabei um einen erkenntnistheoretischen Anfang der Beobachtung, der sich selbst voraussetzt, somit um die selbstimplikative Struktur des Unterscheidens. Auch klar machen. Ja. Es läuft dann darauf hinaus, dass wir nur Beobachter beobachten können, die sich immer selbst voraussetzen. Das wäre nochmal, das ist dieser selbstimplikative Anfang. Wir können den Anfang nicht denken von etwas. Ja? Wir können immer nur Anfang und Ende denken. Ja? Wir können nicht den absoluten Anfang denken. Ja? Wir haben immer von der Unterscheidung eines Beobachters auszugehen, der Anfang und Ende denkt bzw. unterscheidet. Also dieser, wie das genannt wird, selbstimplikative Ausgangspunkt. Insofern können wir sagen, ja, als Soziologen, ich würde sogar sagen, auch als Mitgliedschaftstheoretiker, stellen wir keine Ursprungsfragen. Erst einmal. Ich denke da an ein ganz bestimmtes Problem. denken Sie daran, Evolutionstheorien sind ja empirische Theorien, die können ja falsch sein. Wir haben es natürlich damit sehr, sehr langen Zeiträumen zu tun. Wir können nicht fixieren, an welchem Zeitpunkt Sprache entstanden ist. Wir können auch nicht fixieren, an welchem Zeitpunkt das Bewusstsein entstanden oder so etwas. Ja. Lässt sich nicht zeitlich fixieren. Zeiträume sind zu groß. Ja. Wir gehen auch, wenn wir solche evolutionstheoretischen Fragestellungen stellen, ja, natürlich von grundlegenden Unterscheidungen aus. Ja. Sprachlich, nicht sprachliches Verhalten, bewusstseinsfähige Wesen, nicht bewusstseinsfähige Wesen, unter denen wir dann bestimmte Populationen beschreiben, untersuchen, was auch immer. Luhmann hat dann einen speziellen Paradoxiebegriff, nämlich Paradoxien sind für ihn, Zitat, nichts anderes als Darstellung der Welt in der Form der Selbstblockierung des Beobachtens. Warum Selbstblockierung? Weil der Beobachter natürlich nicht sich selbst thematisiert dabei. Wenn er sich selbst thematisiert, muss er wiederum einen Beobachter thematisieren. Wichtig ist, ich bin darauf wiederholt zu sprechen gekommen, diesen Ansatz dürfen Sie nicht als Relativismus deuten. Also die Welt ist nicht unsere Vorstellung, um mal so das in einem simplifizierten Schopenhauer oder simplifizierten Verständnis der schopenhauerischen Philosophie auszudrücken. Ja. Es ist auch kein ontologischer Idealismus. Ja. Sondern es ist dabei immer die Realität der System-Umwelt-Relation vorausgesetzt. Ja. Wenn wir kommunizieren, kommunizieren wir nicht mit Fiktionen, ja. Sondern unsere Zuschreibung der kommunikativen Instanzen haben nicht leere Erfüllungsbedingungen. Sonst würde ich ja mit einem Phantom kommunizieren. Ganz wichtiger Punkt. Daraus folgt jetzt ein nicht relativistisch zu interpretierender Satz, nämlich eine vollständige Selbstbeobachtung eines Systems ist unmöglich. Wir haben immer nur partielle Beobachtung, partielle Transparenzen. Wir können kein System, hat für uns eine vollständige Transparenz. Ich denke, das gilt auch für unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist uns auch nicht vollständig selbsttransparent. Ich hatte in den letzten Jahren, vielleicht komme ich noch dazu, dann doch nächstes Jahr das Mind-Buch abzuschließen. Ich vermute, dass Sie mit diesem Ansatz auch ein Problem besser in den Griff bekommen können, nämlich die Beziehung Bewusstsein, neurophysiologische Vorgänge. Ja? Die Nicht-Transparenz unseres Bewusstseins reflektiert eine bestimmte Neurophysiologie. Ohne dass behauptet wird, und das ist ganz wichtig, dass Bewusstsein oder Mentales analytisch auf neurophysiologische Prozesse superveniert. Das ist ein Bewusstsein ist auch etwas Autonomes. Ja. Denke ich, das ist das Problem, was man in den Debatten systematisch nicht so in den Griff bekommt. Warum können wir erstmal dahingestellt sein lassen, weil das keine Unfähigkeit von Wissenschaftlern ist. Ich denke, das muss man auf einer anderen Ebene erklären, soweit ich das auch mitbekommen habe. Also auch von der Teilnahme an entsprechenden Kommunikationen, Workshops, Tagungen oder auch sonstige Kommunikation mit Universitätskollegen. Luhmann führt dann die Theorie sozialer Systeme von der Ebene der Kybernetik zweiter Ordnung ein. Das heißt, der Beobachtung von Beobachtung, der Unterscheidung von Unterscheidungen, die diesem Umstand gerecht werden soll. Auf dieser Stufe wird die Unterscheidung der System-Umwelt-Differenz thematisch. Auch hier immer wieder im Blick zu haben, die Unterscheidung von Unterscheidungen bezeichnet nicht sich selbst, sondern etwas anderes. Die Unterscheidung von System und Umwelt bezeichnet sich nicht selbst, sondern etwas anderes, nämlich eine System-Umwelt-Relation. Wenn wir davon ausgehen, dann tritt ein Umbau der Erkenntnistheorie und der Ontologie ein, die sich nicht mehr am Sein, ja naiv am Sein, sie orientiert sich aber auch nicht mehr naiv an unseren Vorstellungen von der Welt. Die Beobachtung erster Stufe betrifft das, was beobachtet wird und unterscheidet und unterschieden wird. Die Welt wird von der Nische aus beobachtet, insofern unterstellt der Beobachter eine naive Ontologie. Die Umweltposition. Auch der Mitglieder sozialer Systeme ist immer eine Position in einer Nische. Also der Strom fließt an uns draußen vorbei, ja, darf uns nicht fluten. Native Ontologie, es wird zwischen Sein und Schein unterschieden, die Logik ist ontologisch. Interpretiert, es gibt eine feste Kosmologie. Die zweite Stufe thematisiert dagegen, wie wir beobachten. Auf der zweiten Stufe kann erkannt werden, dass die Welt, die in der Nische gegeben ist, auch anders sein kann. Insofern kann auf dieser Stufe thematisiert werden, welche Unterscheidung der Beobachter zugrunde, Beobachtung zugrunde gelegt werden. Das können immer auch andere Unterscheidungen sein. Das gilt auf jeder Stufe der Beobachtung. Jede Beobachtung benutzt somit eine Unterscheidung. Das heißt, sie hat auch immer mit ihrer Unterscheidung, die sie benutzt, einen blinden Fleck. Die Welt des Möglichen ist somit eine Erfindung des Beobachters zweiter Ordnung, der die für den Beobachter erster Ordnung notwendig latent bleiben muss. Rückblickend finden Sie ja dann auch, sagen wir, in der Geschichte der Philosophie seit dem späten Mittelalter in die Neuzeit hinaus eine Modalisierung des Erkenntnisbegriffs. Denken Sie an diese bekannte Frage Kants in der Kritik der reinen Vernunft, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Erkenntnis wird modalisiert. Also, was das dann auch immer heißt. Das Problem, ich kürze das hier etwas ab, weil ich auf den zweiten Punkt ausführlicher eingehen möchte. Ich möchte zum Schluss nur dazu eine Anmerkung machen. Ich denke, wir können diese Kybernetik auch sprachtheoretisch reinterpretieren, indem wir die Unterscheidung zwischen Objekt- und Metasprache heranziehen und davon ausgehen, dass wir unsere Sprache immer über ein Universum interpretieren. Der Ausdrucksreichtum der Sprache, die wir sprechen, legt dann eigentlich auch große Teile unseres Gegenstands und unseres Realitätsverständnisses fest. Also das gilt ja schon beginnend mit einer philologischen Grammatik, ja, also dass ihr Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft von Verben bilden können. Ja. Überlegen Sie mal, das könnten Sie nicht. Ja. Wie wollten Sie dann kommunizieren, dass Sie sich gestern verspätet haben? Ich denke, das wäre unmöglich, ja, einem zu kommunizieren ohne Sprache, dass man sich gestern verspätet hat oder dass man sich morgen um 3 Uhr treffen möchte. Ja. Sie können sich natürlich jetzt etwas riesenumständlich ausdenken, sowas zu kommunizieren. Ja. Aber das setzt immer schon sprachliche Deutungen voraus. Ja. Nämlich ein Zeitverständnis, was Sie mit Temporalausdrücken darstellen können und mitteilen, gegebenenfalls mitteilen können. Also die Kybernetik mit Sprachstufen rekonstruieren. Auf der ersten Stufe setzen Sie das Universum naiv voraus. Ja. Da ist die Welt so, wie sie ist. Auf der zweiten Stufe reflektieren Sie Ihre sprachlichen Mittel und erkennen damit die Selektionen, die Sie vorgenommen haben. Und Sie erkennen damit, dass sich damit die Welt nicht erschöpft. Das heißt, mit den Mitteln, die Sie auf der ersten Stufe verwenden, ja, oder die Mittel, die Sie auf der ersten Stufe verwenden, sind nur eine Selektion von Weltbezügen. Je reicher das wird, so reichhaltiger wird Ihr Weltbezug. Das Anmerkung. Generell geht es darum, diese große Diskussion der letzten 50 Jahre, die Diskussion flammt immer wieder auf. Das ist jetzt auch in München mit dem Gehtmann. Realismus, Antirealismus. Ich denke, da kann man keinen Fortschritt mehr machen. Ja. Die Alternative in der Erkenntnistheorie und Ontologie, Realismus, Antirealismus einschließlicher Mischform, hat eigentlich zu einer philosophischen Selbstblockade geführt. Das muss man überwinden. Ich denke, man kann das auch ohne allzu große Verbiegung. Ja, aber das wäre dann ein, und ich denke auch, das kann man auch einzelwissenschaftlich plausibel legen. kompensieren. Ich komme jetzt auf den zu diesem Teil zu sprechen. Gesellschaftstheorie, Neufassung der Gesellschaftstheorie, ihre Dekonstruktion. Neufassung der Gesellschaftstheorie und ihre Dekonstruktion heißt, die Gesellschaftstheorie dekonstruiert sich immer wieder selbst. Und das können wir gut zeigen, wenn wir sie mitgliedschaftstheoretisch, da komme ich gleich zum Schluss noch drauf zu sprechen, aufziehen. Der Ausschluss des Menschen aus der Soziologie wird von Luhmann derart begründet, dass es, Anschluss an die Kybernetik, bessere theoretische Ansätze gibt, um die Struktur und die Folgeprobleme des modernen Gesellschaftssystems zu untersuchen, als mit der Annahme eines menschenzentrierten Gesellschaftsbegriffs. Das betrifft ein grundsätzliches Problem der Systembildung. Es betrifft auch ein grundsätzliches Problem der sozialen Ordnung, nämlich wie entsteht bei einer Gleichverteilung oder einer relativ diffusen Lage eine relativ unwahrscheinliche Struktur. Soziale Systeme weisen eigentlich eine unwahrscheinliche Struktur auf. Die soziologische Theorie sollte deshalb davon ausgehen, dass es soziale Systeme nicht aus Menschen bestehen oder zu ihren Bestandteil haben, sondern zu ihrer Umwelt. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt immer die symbiotische Systemgrenze. Ja? Ja, wir müssen auch immer symbiotisch mit unserem Leib in den Blick treten. Ja? Und das führt uns natürlich dazu, dass sagen, ja, wir haben es doch mit Menschen zu tun. Wir haben es mit Herrn König zu tun, wir haben es mit Ihnen zu tun. Ja? Wir haben es mit einer attraktiven Frau zu tun und nicht mit einem Roboter, auch nicht mit einer Fiktion, was auch immer. Ja? Das verleitet uns aber zu einer falschen Theorie. Das ist so zu erklären, dass die symbiotische Kommunikation und unsere symbiotische Abhängigkeit nicht richtig platziert wird. Es gibt einen weiteren Gesichtspunkt, der mit der Dehumanisierung des Gesellschaftssystems einhergeht, den Sie im Blick haben sollten. Nämlich, unter der Voraussetzung funktionaler Differenzierung verändert sich die Grundsituation derart, dass keiner oder kein Mitglied eines Funktionssystems mehr im Namen der Gesellschaft sprechen kann. Das können wir gegen die Ideologen richten. Ja? Keiner kann das mehr beanspruchen. Wenn einer von Gerechtigkeit spricht, dann beansprucht er, für die gesamte Gesellschaft sprechen zu können. Ja, wer hat ihn denn autorisiert? Sein Lehrstuhl oder was? Der Präsident, der ihn berufen hat. Wie sieht das aus? Ja. Fragen Sie immer, wer hat ihn autorisiert, diejenigen, die für die gesamte Gesellschaft sprechen? Da gilt auch, beobachten Sie den Beobachter. Sie kommen zu überraschenden Ergebnissen. In der Gesellschaftstheorie werden wir somit erst dann einen weiteren Erkenntnisfortschritt erreichen, wenn wir die theoretische Beobachtung und Beschreibung sozialer Systeme auf die Beobachtung der sich selbst beobachtenden sozialen Systeme als Mitgliedschafts, Systeme umstellen. Sie beschreibt dann die Entscheidung über Mitgliedschaft, durch die sich soziale Systeme selbst beobachten. Und hier besteht der Selektionszwang. Deshalb fragen sich so ganz simple Sachen der soziologischen Forschung. Ja. Warum sind soziale Gruppen abweisend? Warum sind Organisationen abweisend? Und sie müssen sich da immer erst reinbackern. Ja. Mitgliedschaftssoziologisch gibt es da eine relativ einfache Antwort drauf. Ja. Ja, weil sie die Kommunikation der Gruppenmitglieder zu restabilisieren ist. Ja. Wenn die anderen neuen verkraften müssen, kommen die außer Atem. Ja. Fehlt dann das Repertoire. Gruppensoziologisch ist so und so interessant. Dass Gruppen eine merkwürdige Eigenschaft haben. Bestimmte Dinge können sie nicht allein machen, sondern nur zu zweit und zu mehreren. Also wächst Komplexität und wachsen Optionen der Kommunikation und Handlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig werden sie auch eingeschränkt. Also das können Sie in der Gruppensoziologie oder wenn Sie Gruppenprozesse untersuchen, immer wieder feststellen. Antwort ist das Problem der Restabilisierung der Zugehörigkeit und der Beobachtung der Zugehörigkeit. Es sind vor allem drei Punkte, die für die Selbstbeschreibung der gesellschaftlichen Kommunikation grundlegend sind. A, in der sachlichen Dimension erkennen wir die Selektion der Systemreferenzen. Das geht mit der Kybernetik zweiter Stufe einher und führt zu dem Folgeproblem, von welcher Systemreferenz aus die Fremdreferenz festgelegt wird. Vom Wirtschaftssystem kann ich unterschiedliche Fremdreferenzen haben. Ist das politische, ist das Wissenschaftssystem, umgekehrt vom politischen System oder vom Wissenschaftssystem. Also es ist immer zu fragen, von welchem System aus wird die Fremdreferenz festgelegt. Warum? Weil über die Referenzfestlegung natürlich eine Beobachtung einhergeht. Das heißt, einschließlich der Interessensverfolgung. Nämlich beschreibe dann die Fremdreferenz unter einem wirtschaftlichen, einem wissenschaftlichen, einem rechtlichen oder einem politischen Gesichtspunkt. Das zeitliche Problem betrifft die Selbstbeschreibung in der Zeit. Das heißt, Systeme sind geschichtlich determiniert. Wir können in der Systemgeschichte nicht zurückfahren. Das hat auch einen ganz handgreiflichen Punkt. Ja? Sie haben sich immer zu fragen, wie führe ich das Re-Entire von Anfang und Ende in meine Kommunikation ein? Sie können nämlich nicht zum Morgen zurück, zum Gestern zurück. Und zum Morgen können Sie auch nicht direkt. Ja? Sie können immer nur das Anfang und Ende einführen. Also das sogenannte Problem der Anschlussrationalität. Da dürfen Sie sich nicht selbst blockieren. Dabei stoßen wir natürlich auch auf das Problem der Ausbildung von Strukturen, sondern da wir generell davon auszugehen haben, dass Systemprozesse einem Zerfall ausgesetzt ist. Dem Zerfall können Sie nur entgegenwirken, indem Sie Überschuss produzieren, der für die Variation, Selektion, Restabilisierung bereitgestellt wird. Das heißt strukturell, um Erwartungen zu projizieren und zu institutionalisieren. Überleben ist nur durch Überschussproduktion möglich. Drittens, sozial betrifft die Selbstbeschreibung die Struktureinschränkungen, einschließlich der Bifurkationen und die Chance der Anschlussfähigkeiten der systemtypischen Kommunikation und Mitgliedschaften. Ja. Das heißt, darüber verfügen Sie ja auch intuitiv über einem bestimmten Alter. Ja? Ich als Hochschullehrer kann jetzt nicht glauben, ich hätte eine Anschlussfähigkeit im politischen System, so ohne weiteres, oder im Wirtschaftssystem oder wo auch immer. Ja? Die Annahmemotive Ihrer Kommunikationsempfaden, somit der Anschluss, hängt immer von systemspezifischen Kommunikationen und Mitgliedschaften ab und wird durch Sie gewährleistet. Das betrifft Ihre Chance, nicht Ihren faktischen Erfolg, Ihre Chance. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die Gesamtdarstellung geht dann dahin, dass ich diese Vorgänge abtrage auf der Problemstufenordnung Gesellschaft, Organisation in Interaktion. Im nächsten Wintersemester werden wir uns dann auf der Hauptseminarebene damit beschäftigen und dort eine Typik von Mitgliedschaftssystem, Mitgliedschaftsordnung abtrage. Ich denke, das ist nach wie vor tragfähig, das kann man weiter ausarbeiten. Ich möchte das dann im Fortgang vielleicht 16 den japanischen Freunden einmal kommunizieren, weil gerade japanische Gesellschaft ein besonders guter Anwendungsfall der Mitgliedschaftssoziologie ist. Ja. Zwar gesellschaftstheoretisch. Anwendungsfälle haben sie in jedem Sozialsystem, aber gesellschaftstheoretisch. Weil Japan, also das halte ich nach wie vor die Hypothese für fruchtbar. Eine einmalige Gesellschaft gibt es sonst nirgends in der Welt. Und wir tun uns fürchterlich schwer, das zu verstehen. Ja. Und wundern uns dann. Ja, warum klappt der Abschluss mit Japanern nicht? Und, also das wäre noch schwieriger, als mit Chinesen zu sein. Ja? Das hängt mit dieser Gesellschaftsstruktur zusammen, zwischen der Art der Kommunikation. Etwas, was uns völlig fremd ist. Ja. Gut, mal gucken. Ja? Dass die Japaner, vielleicht kommt es ja zustande und hören, was die japanischen Freunde davon halten. Ja. Gut, das Ganze ordne ich dann zu, halt diesem Programm soziologische Aufklärung als Abklärung mit dem Schlusspunkt des Laplacischen Dämons. Also es gibt keinen Laplacischen Gott. Das heißt, keinen allwissenden Beobachter. Der Laplace hat das ja, die haben das ja dann Sambo und Tricky gelöst. Ja gut, der Gott, der kennt alle Gesetze und alle Anfangsbedingungen. Wir können alle Gesetze kennen, aber kennen nicht alle Anfangsbedingungen. Ja. Also das ist ja dann so das Problem. Ich hatte gerade mit dem Kollegen Wagner Mittag gegessen und der arbeitet auch über dieses Problem in Bezug bei auf die sinnverstehende Soziologie Max Webers. Jetzt zum Schluss im Schnellverfahren. Einsichten der Systemtheorie und Abstoßung. Erster Punkt, Systeme sind selbst konstituiert, haben ihre eigenen Elemente zu produzieren, immer in der Umweltrelation. Das betrifft auch ihre Strukturbildung und die Ereignisse und ihre Anschlussfähigkeit. Die Umwelt ist eine notwendig ökologische Bedingung. Das wird überführt. Ich denke, die Theorie der sozialen Systeme lässt sich da einfach gut umbauen, dass das basale Element von sozialen Systemen, Mitgliedschaften und die Elementarereignisse sind die Entscheidung bzw. die Selektion über Mitgliedschaften. Also wenn ich von Entscheidung von Mitglied, dürfen Sie es nicht als individuelle Entscheidung nur vorstellen, sondern als eine strukturelle, also eine Heiratsregel, ja, ist natürlich auch eine Entscheidung über Mitgliedschaft. Ist aber nicht geboren aus dem Hirn eines individuellen Entscheiders. Ja. Die Annahme ist da, dass sich das koevolutionär entwickelt hat. Zweiter Punkt, wir können soziale Ordnung nicht mehr an der normativen Kultur erklären. Das Ordnungsproblem ist zu temporalisieren und auf eine Differenztheorie der Inklusionsordnung abzustellen. Ich meine, verstehen Sie mich da nicht falsch. Eine Vollinklusion kann es nicht geben. Das ist ein Programm von Funktionssystemen, was nicht eingelöst wird, was über die Funktionssysteme selbst nicht eingelöst werden kann. Ja. Und zwar aus strukturellen Gründen ihrer Organisierbarkeit, also von verschiedenen Interessensgruppen einmal ganz abgesehen. Drittens, wenn wir von einer Funktionsdifferenzierung von Gesellschaft und Organisation ausgehen, bricht die Logik der Perfektion zusammen. Gesellschaftliche Kommunikation ist nicht zu perfektionieren. Also damit bricht dieses Ideal, diese Utopie von Turgot, der Aufklärungsphilosophie, an die Stelle der Religion tritt die Vervollkommnung des Menschen und des Menschengeschlechts. Wenn man auf so eine irrsinnige Idee kommen kann, gut, ich wäre nachvollziehbar, ja, aber das bricht damit zusammen. Also das Ganze, also auch diese ganze Bildungspädagogik, die sich zum Ziel macht, können Sie fragen, kann ein Mensch gebildet werden? Was soll das heißen? Ja, also, jetzt mal sagen wir, aus in diesem trivialen Sinn, dass er das ABC kann, seinen Namen schreiben kann, ja, Verkehrsregeln befolgen kann. Ja, also auch dieses Humboldtsche Bildungsideal, das denke ich, ist so historisch. Also Ende der Perfektionslogik. Vierter Punkt. Wir brauchen einen neutraleren Technikbegriff. Ich denke, das hat der Luhmann ganz gut bekannt. Er schreibt, wir benötigen einen weiter gefassten Begriff von Technik, der nicht ausschließlich auf Berechenbarkeiten, auf Rationalität in diesem engeren Verständnis abstellt, sondern Technik auch als eine Sinnentlastung. Darauf läuft es dann hinaus. Damit geht dann einher, dass die älteren Technikbegriffe und die Gegensätze Technik und Natur, Geist, Mensch sich überlebt haben. Fünfter Punkt. Luhmann hebt hervor die soziostrukturellen Auswirkungen der Schrift. Ich denke, der meint, dass es überhaupt eine moderne Gesellschaft gegeben hat, verdanken wir der Druckpresse. Ja. Ohne den Bücherdruck hätte es keine moderne Gesellschaft gegeben. Ja. Da würde ich den Inter. Der Druck, dieses Verbreitungsmedium, führt aber zu einer Desynchronisation der Kommunikation. Wir müssen auch fragen, heute haben wir ja noch eine ganz andere Situation. Heute haben wir ja moderne Kommunikationstechnologie. Und das führt auch zu einer anderen Gesellschaft führen. Ja, und diese Gesellschaft wird es nur durch diese Technologie geben. Aber das führt nicht zu einer Synchronie, sondern zu einer Desynchronisierung der Kommunikation. Letzter Punkt ist dann die Neuformulierung des Integrationsproblems und der Inklusions-Exklusions-Differenzierung. Und zwar deshalb, weil es wahrscheinlich über, also sagen wir mal, die Soziologen, für viele bis heute, denken schichten- und klassentheoretisch. 1900 haben die klassentheoretisch gedacht, dann hat sie gesagt, ja, das ist vielleicht so abstrakt auch, denken wir schichtentheoretisch. Ich denke, es gibt hier noch ein tiefer gehendes Problem, dass ohne zu beschreiten, dass es eine unterschiedliche Verteilung von Lebenschancen gibt. Das ist in dem Fall nicht das Problem, sondern dass die Inklusion-Exklusionsproblematik und Vorgänge aus der Innen-Außen-Differenzierung sozialer Systeme, auch der Funktionssysteme, erfolgen. Also das politische System, das Wirtschaftssystem, das Wissenschaftssystem schließt durch seine Differenzierung und seine Organisation bestimmte Personen aus. Personengruppen aus. Das wäre dann der Punkt Neufassung der Theorie sozialer Integration, die halt dann auch etwas unfreundliche Züge mit sich führt. Ich komme zum Schluss. Also ich stelle mir das so vor, überlege mir das so. Wenn Sie davon ausgehen, dass die System-Umwelt-Relation eine Innen-Außen-Differenzierung mit sich führt, dann können Sie, dann betrifft die Mitgliedschaftsselektion, die Innendifferenzierung, die zugleich nach außen projiziert wird. Das heißt, das ist auch die Außengrenze sozialer Systeme. Sie ist eine Innendifferenzierung, weil
soziale Systeme durch die Mitgliedschaftsselektion beziehungsweise die Mitgliedschaftsentscheidung überhaupt erst als soziale Systeme bestehen. Gleichzeitig und diese Struktur ist beobachtbar. Mitgliedschaft ist immer beobachtungsrelativ. Auch das heißt, dass es nicht fiktiv ist. Also immer beobachtungsrelativ. Das projiziert aber zugleich die Außenseite. Das heißt, die Systemdifferenz als eine Differenz zwischen innen und außen kann es nur geben, wenn es die Innendifferenz gibt. Ja? Also sag mal, die Außendifferenz ist klar, etwas wird von außen zugemacht, sie kommen nicht rein. Die Innendifferenz, sie kommen nicht raus, mal bildlich gesprochen. Ja? Und diese Innendifferenz ist die Selbstkonstitution. Ja, dass sich soziale Systeme immer über die Operationalisierung von Teilnahmebedingungen bestimmen können, die einen Zeitbezug enthalten. Und das ist der der wichtige Punkt, die Differenz Mitglied und Nichtmitglied, somit auch der Ausschluss aus sozialen Systemen, ist eine Unterscheidung, die durch eine zeitliche Limitationalität, eine zeitliche Begrenzung bestimmt ist. Deshalb müssen alle sozialen Systeme ihre Mitgliedschaften temporalisieren. Da können Sie die Gesellschaft durch, gegenüber haben Sie temporalisierte Mitgliedschaften. Ihr Studium hat hier eine bestimmte Länge, ja. Ihre Ehe auch eine bestimmte Länge, gut, irgendwann sterben sie nämlich, ja, also auch wenn sie sich nicht drängen, dann sterben sie halt, ja, also auch endlich, also sie stöhnen immer nur auf finite Größen, ne? Das heißt, überall auf zeitliche Begrenzungen, ja. Eine Mitgliedschaft kann nicht unendlich sein, ja. Das ist wiederum beobachtbar, ist bewusst, wird im Bewusstsein latent, ja. Halten. Ich komme zum Schluss. Die Mitgliedschaftsdifferenz reproduziert immer Selbst- und Fremdreferenz. Das heißt, sie prozessualisiert immer eine System-Umwelt-Relationierung und Differenz, die sie nicht von außen vom Standpunkt eines allwissenden Interpreten beobachten kann, sondern nur durch die Beobachtung von Beobachtern. Ja. Auch ihr Pass, ihr Führerschein, der sie legalisiert, bestimmte Kommunikation und Tätigkeiten auszuführen, unterliegt diesem Vorgang. Ja. Auch hier werden Beobachter beobachtet. Ja. Sie werden nämlich beobachtet, ob sie einen gültigen Führerschein haben. Zum Beispiel durch die Polizei, die sie kontrolliert. Ja. Die wird wiederum beobachtet davon, dass sie also die Gültigkeit der Straßenverkehrsordnung durchsetzt und so weiter. Also auch hier finden Sie immer dieses Problem. Insofern hat die Beobachterabhängigkeit auch eine robuste Voraussetzung, weil sie auf einer System-Umwelt-Relation oder auch auf der Unterscheidung zwischen Mitglied und Nichtmitglied beruht, die sie nicht negieren kann. Das Ganze ist strukturiert, dominiert von der Zeitdimension, und in dieser Dimension sind dann alle Kommunikationen und Handlungen bezogen. In dieser Dimension beobachten Sie immer Anfang und Ende von Kommunikation und Handlungen, selbst unter der Voraussetzung, wenn es sich um zwanglose Kommunikation handelt. Ja, damit komme ich zum Ende. 1914, letzte Stunde, die letzten drei Stunden, hatte ich Ihnen diese neue Lesart der gegenwärtigen Systemtheorie skizziert. Das wäre weiter auszuführen. Wir fahren dann im neuen Jahr fort mit Eisenstadt, dem Semantic Map, wobei ich das als Hintergrund der Analyse einsetzen. Sie hören dann nochmal von mir in diesem Jahr. Aber ich möchte Ihnen etwas Schönes vorlesen zum Schluss und Sie damit in die Ferien verabschieden. Ein Autor, den ich Ihnen empfehle, er heißt Ernst Jünger. Vor allem sein Tagebuch aus dem Zweiten Weltkrieg, Strahlungen 1 und 2, möchte ich Ihnen zur Lektüre nahelegen. Das ist nicht nur ein Zeitdokument, sondern ich denke, es ist auch immer wieder eine Lektüre der Selbstbesinnung und Orientierung. Der letzte Abschnitt ist aus Die Hütte im Weinberg, der letzte Teil des Tagebuches. Die Eintragung ist Kirchhorst, 2. Dezember 1948. Wir schreiben einen Brief an unseren Nächsten und tragen ihn zur Post. Im Augenblick, indem wir ihn in den Kasten werfen, gedenken wir des Empfängers, und uns beschleicht ein Zweifel, eine Sorge, ob unsere Botschaft ihn erreichen wird. Im Chaos nimmt diese Sorge überhand. Und doch ist der Gedanke tröstlich, dass wir den Brief geschrieben haben, gleich viel, ob er sein Ziel trifft oder nicht. Wir fühlen, dass sich etwas in der Welt verändert hat und durch unsere Niederschrift. Sie ist ein erfülltes Opfer, auch wenn sie nie gelesen wird. Denn im Innern ist's getan. Ähnlich ist's mit der Sorge um die Entfernten überhaupt. Es kreisen die Gedanken um die Krieger, um die Vermissten, die Gefangenen. Vielleicht kommt niemals von ihnen Kunde. Vielleicht erfahren wir erst nach Jahren, dass sie gefallen sind. Und niemals will der Anhauch des Sinnlosen stärker scheinen, als wenn wir erkennen müssen, dass wir uns
dass wir um einen Menschen bangen, der längst vermodert war. Wir haben, als ob er lebte, an ihn gedacht. Und doch liegt etwas Wunderbares in dem, als ob. Wir sollten an jeden Toten denken, als ob er lebe, und an jeden Lebenden, als trenne uns schon der Tod. So richten wir die Wünsche höher auf die unverletzliche Person. Und wenn wir den Bogen richtig spannen, werden wir den wunderbaren Augenblick erfahren, in dem uns die Antwort kommt. Denn im Innern ist's getan. In diesem Sinne, ein besinnliches Weihnachtsfest. Thank you.